Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 41 über den Umgang mit eigenen Fehlern. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Hier sind wieder
Anne
und Alex. Hallo. Anne, wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Heute ist so ein schöner, warmer Sommertag hier in Hamburg. Ich freue mich richtig, nachher mit meinen Kids ein Eis essen zu gehen.
Sehr schön, dann genießt das mal, weil eigentlich ist ja schon eine Regenfront im Anmarsch. Zumindest ist es bei uns schon ein bisschen grauer geworden.
Nein, nein, nein. Das höre ich nicht.
Und wahrscheinlich ist der bisschen Regen, den wir haben, für euch in Hamburg ja dann Sonnenschein.
Kein Regen? Es ist ganz leichtes Nieselwetter. Luftfeuchtigkeit nennen wir das in Hamburg.
Luftfeuchtigkeit, genau. Ja gut, okay. Aber Anne, was machen wir heute? Wir haben gesagt, wir wollen über eigene Fehler reden, ne? Oder den Umgang mit eigenen Fehlern. Und so Auslöser dafür war ja, wenn wir nochmal zurückdenken an unsere letzten beiden Folgen mit dem Herrn Feigs, da haben wir ja über den christlichen Ansatz gesprochen. Und im Christentum ist ja das Thema Vergebung und auch Erbarmen irgendwie ganz groß. Ne? Dieses Ego te absolvo, ne? Gott kann dir Absolution geben, er kann dich in deinem Menschsein aufnehmen, guthalten und man kann zur Beichte gehen. Also da gibt es viele Formen, wie man mit der eigenen Fehlbarkeit umgehen kann und von außen in Anführungsstrichen dann auch eine Art von Zuspruch und Besserung erfahren kann. Und ja, das wirft natürlich die Frage auf, wie machen wir das denn in der Stoa, wenn uns irgendwas martert, weil wir das Gefühl haben, wir haben einen wirklich schlimmen Fehler gemacht.
Ja, haben die Stoiker da auch was in ihrem Handwerkskasten?
Genau. Oder sind die Stoiker da nur beinhart und sagen halt, aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Und Hauptsache die Tugend stimmt.
Ja, oder auch, das hast du schlecht gemacht, sieh's doch mal ein, sei realistisch mit dir selbst, du bist halt ein schlechter Mensch.
Ne, ein Prokopton, du bist noch auf dem Weg und was willst du erwarten?
Ja, denn die können ja oft sehr hart sein und auch, dass man streng mit sich selbst ist. Aber das Schöne ist, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, gerade im Umgang mit Fehlern finde ich sie sehr menschlich und versöhnlich. Und mir persönlich hilft das immer weiter, was sie da sagen zu den Fehlern. Vielleicht können wir da einfach mal einsteigen. Ich weiß nicht, soll ich mal mit Marc Aurel anfangen? Der hat dann ein schönes Zitat.
Mach mal.
Um mal so einen Geschmack zu geben, was er dazu gesagt hat. Also aus seinen Selbstbetrachtungen, das ist im 6. Buch Nummer 21. Er schreibt, wenn mich jemand widerlegen kann, mir zeigen, dass ich einen Fehler mache oder eine Angelegenheit aus dem falschen Blickwinkel betrachte, dann werde ich mich gerne ändern. Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit, und die Wahrheit hat noch niemandem geschadet. Was uns aber schadet, ist, auf Selbsttäuschung und Unwissenheit zu beharren.
Das ist erstmal so eine Einsichtsbereitschaft, ne? Dass man tatsächlich noch etwas anstrebt, was hinter den möglichen Fehlern steht, die man hat, nämlich, dass man sich bessern kann, ne? Dass es da noch etwas gibt, was man besser machen kann, dass es eine Wahrheit gibt, der man näher kommen kann, ne? Das lese ich da so erstmal raus.
Ja, ich finde, es ist gleich relativ hoch gesprungen, ehrlich gesagt, dass man sagt, eigentlich freu dich doch, wenn du ja auf einen Fehler hingewiesen wirst, ne? Denn es ist super, mir wurde hier gezeigt, ich kann mich bessern.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen daran, ich mache ja im Coaching auch durchaus auch eine Begleitung für konfliktäre Kommunikation, wenn man das mal so nennen will. Und da habe ich immer wieder den Punkt erlebt, dass man Menschen, wenn so eine gewisse Öffnung passiert ist, auch mal so dahin mit der Perspektive konfrontieren kann, dass man sagt, Menschen, mit denen man sich fürchterlich streitet, das sind eigentlich gute Wachstumspartner, weil die nämlich einen an einer Stelle packen, wo man extrem sensibel ist und wahrscheinlich auch sehr starr ist, was die Weiterentwicklung angeht. Und die schaffen es eben genau da drauf zu packen. Und dann tut es halt besonders weh. Ja, und wenn man das mal so umdreht und sagt, eigentlich könnte ich jetzt das als Chance begreifen, da halt mich verändern zu wollen, weil ich ansonsten damit leben muss, wenn ich bei der Person auf Wiedersehen sage, dass es da draußen wahrscheinlich viele andere gibt, die auch das Talent haben, genau auf diese Stelle drauf zu fassen. so dass es in meinem eigenen Interesse eigentlich ist, ne, mich mit dem auseinanderzusetzen, was ich aus diesem Streit, aus diesem Konflikt mitnehmen kann im Hinblick auf mich, wie ich mit Dingen umgehe, wo ich vielleicht Glaubenssätze habe oder Verhaltensweisen, die eben nicht hilfreich sind. Und da wären wir eigentlich genau bei dem Thema innere Wahrheit, innere Weisheit, eben zu erkennen, was ist angemessen und was ist stimmig, auch im Umgang mit anderen in der Natur und ähnliches dann.
Das heißt, im Fehler wird uns klar, dass wir, ja, dass da irgendwas mit unserem Glaubenssatz nicht stimmt oder mit unserer Identität nicht stimmt.
Ja, das etwas auf jeden Fall.
Oder im Streit dann. Im
Streit kann klar werden, dass, also man kann ja sagen, der natürliche Fluss der Dinge kommt ins Stocken. Ne? Wenn man das als einen ungestörten Lebensfluss betrachtet, der idealerweise stattfindet. Und dann kann man sich ja fragen, warum kommt dieser Lebensfluss durcheinander? Und da gucken wir ja immer gerne erstmal auf die anderen, ne? weil das solche Idioten sind, ne? Oder weil die das und das tun und so weiter. Ne? Aber es gibt ja da immer zwei. Ne? Es gibt ja dann auch halt uns, die Kontext sind für die anderen und eben vielleicht auch teilweise das nicht gut aufnehmen können und nicht gut umgehen können mit dem, was andere sagen. Ne? Und wenn man bei dem sokratischen Grundtenor bleibt, niemand irrt mit Absicht, hätten wir ja immer eine Chance auch zu sagen, ne, was ist es denn eigentlich, was der andere vielleicht nicht sehen kann und was ist es dann, was ich nicht sehen kann? Und in dem Verhalten des anderen spiegelt sich vielleicht auch mein eigener Fehler. So, ne, das könnte auch ein Zugang dazu sein. Ne? Das wäre dann eher die Auflösung des Konfliktes durch eine Wachstumsorientierung. Ja, und das würde ich eigentlich auch als sehr stoischen Gedanken sehen, dass ich es halt schaffen können sollte, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich aus diesen Störungen, die wir immer wieder erleben, eine Wachstumsmöglichkeit für mich selber mache. Da wären wir auch bei Seneca, ne? Das ist ja, ne, da hast du ja auch schon angesprochen, ne? Da hat er diese.
Ja, das ist ja mein Lieblingsthema, muss ich sagen. Senecas Abendmeditation, aber da komme ich auch nur immer wieder drauf zurück, weil ich das so extrem hilfreich finde, diese Praxis, sich am Ende vom Tag wirklich nochmal zu überlegen. Und die hat Seneca ja auch nur von den, wie wir schon in den Versen besprochen hatten, von den Pythagoreern übernommen. Die hat er sich ja nicht selber ausgedacht. Aber diese Praxis, sich zu überlegen, was habe ich denn heute gut gemacht? Was ist nicht so gut gelaufen? Und wie kann ich mich bessern? Und ich lese es nur noch mal vor, was Seneca hier, das ist im dritten Buch vom Zorn, dazu schreibt. Er sagt, so machte es Sextius. Am Schluss jedes Tages, wenn er sich zur Ruhe begab, fragte er sich, welchen Mangel in dir hast du heute gut gemacht? Welchen Fehler hast du bekämpft? In welcher Beziehung hast du dich gebessert? Und er beschreibt dann seine Praxis weiter im Text noch, wenn das Licht entfernt und meine Gattin, bekannt mit meiner Gewohnheit, verstummt ist, überschaue ich meinen ganzen Tag und wege meine Handlungen und Äußerungen ab. Nichts bleibt mir verborgen, nichts übergehe ich. Warum sollte ich denn auch von meinen Verfehlungen mich fürchten, da ich sagen kann, gib acht, dass du das nicht wieder tust. Für diesmal sei es dir verziehen. Mhm. Und das ist ja, das, was er da mit dem Fürchten anspricht, ist auch ein Punkt, den ich mit dir auch besprechen wollte. Man stellt sich diesem Fehler ja ungern. Mhm. Also man fürchtet sich und man schämt sich ja auch einfach wahnsinnig. Ich habe da was falsch gemacht. Das ist einem einfach unfassbar unangenehm vor einem selbst erstmal. Da sind die anderen noch gar nicht inkludiert, sondern es geht einfach erstmal darum, ich muss mich mit mir selber beschäftigen und ich merke, Mist, du hast richtig falsch gemacht.
Ja.
Und da sagt er eben, akzeptiere das. Und für mich liest sich so, Seneca hat ja oft so sehr menschliche Angänge, du bist ein Mensch, du machst Fehler. Akzeptiere das und guck von jetzt ab nach vorne, was kannst du daraus lernen, wie kannst du dich bessern ab jetzt. Mhm. Und damit entschuldigst du dich selber gewissermaßen. Also du versöhnst dich mit dir in dem Moment.
Ja, du akzeptierst sozusagen die vergangene Version von dir selbst.
Ja, du akzeptierst, dass du in dem Moment so gehandelt hast, wie du es in dem Moment für richtig gehalten hast. Du hast ja in dem Fehler vermutlich nicht gedacht, jetzt mache ich mal eine richtige Mistaktion, sondern hast ja gedacht, das ist jetzt eine gute Idee.
Ja, und selbst wenn du gedacht hast, ich mache jetzt eine richtige Mistaktion, hast du das wahrscheinlich gedacht, weil du dachtest, dass es zu einem größeren Guten beiträgt. Dann
ja.
In irgendeiner Form.
Ja.
Ja, und also ich glaube, was da vielleicht aus stoischer Sicht auch nochmal wichtig ist, dieser Gedanke, die Einsicht auch, wir können an der Vergangenheit nichts mehr ändern, weil sie ist vergangen, und wir können die Zukunft noch nicht in der Zukunft ändern, weil sie noch nicht da ist. Wir können nur im jetzigen Moment Dinge ändern. Ne? Und wenn uns jetzt der Fehler, den wir vermeintlich gemacht haben, drückt, können wir auch nur jetzt im Moment etwas daran tun. Ja, und dann ist wieder die Frage, was können wir tun? Ne? Dichotomie der Kontrolle. Worauf haben wir Einfluss? Sicherlich nicht auf das, was die Leute dann vielleicht über uns denken, vermeintlich. Ne? Das ist ja auch das, was einen dann manchmal plagt, wenn man sagt, Mensch, oh Gott, was habe ich denn da gesagt? So, ne? Das, ja, was mögen die jetzt denken? Und ne, dieser ganze Film, der dann im Kopf abläuft und so, die verhandeln meine Reputation und. Was einem dann eine schlaflose Nacht bereitet. So, und
ja, oder auch die tatsächlichen Folgen vom Fehler. Also Sachen, die jetzt einfach in Realität sich abspielen werden, weil man einen Fehler gemacht hat. Wenn man was in Gang gesetzt hat, kausal für was wurde, was dann schlecht läuft. Aber da hat man eben keinen Einfluss dann in dem Moment mehr darüber. Ja,
ja, und dann geht's ja, also nach stoischer Sicht würde man dann sagen, ne, nutzt deine Proharesis, deine innere Vernunft, wie weit sie auch immer schon gediehen ist, um an der Stelle zu sagen, und was gelte es jetzt genau zu tun? Ne? Was ist jetzt ein guter Schritt? Was kann ich auch tun, um meine innere, ja, meine innere Tugendhaftigkeit praktisch zu verbessern, ne? Solange ich sie eben noch nicht habe. Ne? Das, und dann kann es ja durchaus sein, dass ich auch nochmal reflektiere über, welche Motive waren dahinter, welche Wertvorstellungen zeigen sich in dem Motiv, kann ich daran was anpassen, ist das richtig so, da drauf zu gucken, wie würde die Welt aussehen, wenn ich das verändern würde und so weiter. Ne? Wobei eben dann auch klar ist, es gibt natürlich Momente, wo man müde ist und wo man kaputt ist vom Tag und dann einfach auch nicht die innere Kraft hat, diese innere Distanz zu sich selber wieder aufzubringen, da drauf zu schauen und zu sagen, gut, das gilt es vielleicht jetzt zu tun und so könnte ich drauf schauen und so weiter. Und ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch akzeptieren. Und da sagen die Stoiker ja auch nicht, ja, nee, das geht nicht, ne, sondern ich glaube, dass da schon auch eine Akzeptanz dafür da ist, ne, wie ja eben auch in der Passage beim Seneca rauskam. Ne, also mach dir nur klar, dass es so ist und dann versuch's halt wieder. Und wenn es nicht klappt, versuchst du es halt nochmal. So, ne? Und ich glaube, da steckt viel für mich auch in dem Stoizismus, dieser Gedanke drin, lebenslang einfach zu versuchen.
Zu versuchen, zu lernen und sich im besten Fall zu bessern, ja.
Sowohl in der Hinblick, im Hinblick darauf, was nach außen hin bewirkt wird, aber auch im Hinblick darauf, wie ich mit mir selber in solchen Situationen umgehe. Ne? Wie gehe ich mit eigenen vermeintlichen Fehlern um? Was mache ich damit? Ne? Dass ich eben nicht mehr ewig lang drum kreise. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe jemanden verletzt, helfe ich dieser Person, wenn ich tagelang meine Wunden lecke und um mich selber kreise, ne? Anstatt irgendwie zu sagen, ja, verdammt nochmal, dann geh doch einfach hin und sag was.
Ja, und wenn auch wenn manche Fehler immer wieder passieren, ja, sich dann damit zu konfrontieren, ich bin anscheinend ein Mensch, der eine Neigung dazu hat, sich so und so zu verhalten. Und
bis jetzt.
Bis jetzt gibt es eine Möglichkeit. Und wenn dann wie oder mit welcher Hilfe von außen kann ich in Zukunft versuchen, diesen mir jetzt schon häufiger vorgekommenen Fehler zu ändern.
Ja. Also ich habe, was ich manchmal so merke, in Situationen, in denen auch eine starke Emotionalität da ist. Ne? Also was ich, wenn ich mich mit meinen Kindern mal gestritten habe, so, ne? Und wenn Kinder so in der Pubertät sind, dann haben die ja durchaus auch ein Talent, einen mal an der Stelle zu treffen, wo einem dann ganz instantan auch die Souveränität flöten geht, ne? Weil da irgendwie so merkst, boah, das hat jetzt echt gesessen. So, ne? Und dann irgendwie aber sich selber mir in dem Moment auch wieder klar zu machen, ja, ich bin jetzt der Vater. Ich bin derjenige, der jetzt dem Ganzen nochmal einen anderen Kontext geben kann. Ne? Ich kann meine Emotionen jetzt mal hinten anstellen, um dem Ganzen einen anderen Rahmen zu geben und hinzugehen und zu sagen, du, es tut mir leid, ich habe das in dem Sinne sicherlich nicht gewollt. Ne? Lass uns nochmal versuchen, anders drüber zu reden. Auch wenn ich innerlich merke, ich muss noch tief durchatmen. So, ne? Und dann schon gemerkt, dass das nicht einfach ist, aber dass es dann schon auch häufig die Chance zu einer Auflösung ist, wo ich danach dann auch merke, jetzt kann ich auch anders mit dem, was in mir dann noch unterwegs ist, umgehen.
Ja, bei mir hat da auch der Stoizismus geholfen, schneller in so einer Situation in mich reinzuhören und zu hören, was passiert hier eigentlich gerade. Und meistens spürt man ja schon, ich bin in einer Disharmonie mit mir, ich habe einen Fehler gemacht, ohne dass man das schon so richtig benennen kann. Und dann kommt man auch schneller in diesen Modus zu sagen, oh, ich muss in die Aktion auch jetzt wieder kommen, nicht nur die Selbstreflexion, sondern in die Aktion kommen und es wieder in irgendeiner Form gerade rücken. Ja. Und oft ist das ja, da sprechen jetzt die Stoiker nicht in den beiden Textstellen von, aber ist natürlich die erste Impuls ist die Entschuldigung, dass man sagt und erstmal verbalisiert, das tut mir leid, was ich gemacht habe. Und zwar auch nicht diese, wie heißt es jetzt immer, Non-Excuses, und man sagt, es tut mir leid, dass du dich so gefühlt hast. Das nicht, sondern es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich hatte da einen guten Lehrmeister, muss ich sagen. Die Stoiker halten ja auch sehr viel von guten Vorbildern. In meinem Vater, der tatsächlich, Papa, wenn du das hier hörst, einige Fehler auch gemacht hat in unserer Erziehung. Er hat auch viele Sachen gut gemacht, aber er hat eine ganz große Stärke darin gehabt, sich abends an mein Bett zu setzen und sich bei mir zu entschuldigen. Mhm. Er hat wirklich gesagt, da sind mir die Nerven durchgegangen, das war nicht richtig von mir, ich liebe dich, es tut mir leid.
Mhm. Ja,
und das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Uns habe ich als extreme Stärke verbucht, dass er dazu so schnell, dann relativ schnell auch stehen konnte und sich entschuldigen konnte, weil das macht schon was mit dir, wenn jemand sich ehrlich entschuldigt.
Ja, sich auch zu sich selber bekennt in dem Moment, ne?
Ja.
Sonst kriegst du ja auch so eine leichte Wahrnehmungsstörung, ne? Weil irgendwie du siehst irgendwie, was da los ist, aber irgendwie darf man es so nicht aussprechen, ne? Und es steht zwar im Raum, aber es wird nicht fest materialisiert, so, ne? Und das ist sicherlich eine ganz große Erlösung, wenn man das dann auch so von jemand anders angesprochen bekommt und damit dann auch anders damit umgehen kann, ne? Und das Faszinierende ist ja auch, dass wir alle ja irgendwie durchaus auch mit der Eigenschaft ausgestattet sind, in solchen Momenten auch anderen vergeben zu können, ne? Da gibt's natürlich auch Grenzen. Und nicht jeder kann das gleich gut. Aber ich finde den grundsätzlichen Gedanken, anderen zu vergeben, genauso wie sich selber zu vergeben, ist eigentlich etwas sehr Menschenbefürwortendes. Ne?
Absolut. Und die Stoiker sagen ja auch viel, schau, wenn jemand einen Fehler macht, überleg dir gleich mal, wann habe ich denn sowas mal gemacht oder was Ähnliches.
Ja.
Wieder das Verbindende mit dem anderen Menschen suchen und nicht das Trennende. Wie kann der so sein, sondern habe ich vielleicht mal was Ähnliches gemacht?
Ja, ja, der Marc Aurel, der dann sagt, ne, schau dir doch einfach die Stärken der anderen an und freu dich daran. Ne? Oder bei Epiktet im Enchiridion, wenn er dann sagt, wenn dein Bruder dir Unrecht getan hat, gibt es zwei Seiten, von denen du ihn annehmen kannst. Ne? Die eine Seite, die hält, und die andere Seite von der Bruderliebe, die dann auf jeden Fall dir hilft, da reinzukommen. Ne? Und da ist jetzt vielleicht so der Punkt, wenn wir das umdrehen und auf uns selber anwenden, kann man ja auch sagen, der Umgang mit sich selbst. Ne? Die Poheresis ist ja der Gedanke eigentlich sowas wie ein inneres Selbst, das mit deinem Ich umgeht. Ne? Und da kann man natürlich strafend drauf gucken und unverzeihlich. Oder du kannst eben auch auf dich selber draufschauen und sagen, ja, so Dinge passieren.
Ne? Ja, liebevoll und nachsichtig.
Ja, genau. Ne? Und einfach auch sich selber zu vergeben und zu sagen, wow, Mensch, da habe ich es einfach galoppieren lassen. Ne? Das hätte ich vielleicht anders tun sollen.
Heißt ja nicht, dass man es auf die leichte Schulter nimmt und sagt, naja, das ist eben menschlich, Irren ist menschlich, jetzt mache ich mal weiter, sondern natürlich setzt es schon voraus, dass man sich damit ernsthaft beschäftigt hat. Aber wie du sagst, dieses nicht in der Vergangenheit grübelnd bleiben und sich diese Vorwürfe immer machen. Ja, ich wiederhole dich hier, aber davon hat man selber nichts und am wenigsten hat noch die Person, die jetzt deinen Fehler ausbaden muss, was davon, wenn du still mit dir leidest.
Ja, und es verzögert eben die Handlung. Und die Handlung ist ja eigentlich das, was uns mit anderen wieder zusammenbringen kann. Und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Ne? Es vergeht in den meisten Konflikten viel zu viel Zeit. Natürlich ist es wichtig, irgendwie da mal zu entzerren, ne? So nach dem Motto Reizreaktion. Aber es gibt irgendwann auch ein zu lange Verharren, ne? Wo man dann auch sagt, da ist eigentlich der nächste Fehler schon wieder angelegt. Ne? Weil ich eben dann selber meine, okay, nee, ich kann jetzt gar nicht mehr handeln, ne? In die Richtung. Und da ist vielleicht dann auch wieder tatsächlich, wenn wir jetzt an unsere Tugendfolgen denken, ganz häufig in solchen Fällen auch der Mut wichtig. Ne? Der Mut, wirklich hinzugehen und zu sagen, ne, ja, du hast da recht, ich habe da wirklich etwas nicht gut gemacht.
Mhm. Das ist sehr mutig auf jeden Fall. Und dann auch die Tugend der Gerechtigkeit, ne? Wie kann ich das jetzt ausgleichen, was hier passiert ist? Was kann ich dir anbieten? Oder wie können wir hier auf ein faires Miteinander wiederkommen?
Ja, dass man sagt, das, was mich jetzt interessiert, ist, wie es positiv gut weitergeht, ne? Was wäre jetzt ein besser, was wir hier gemeinsam erreichen können und wie kann ich Teil davon sein? Diese Bereitschaft da mit reinzubringen. Und dann aber auch wieder zu sagen, ja, okay, wenn ich dann rausgehe aus der Handlung und aus dem Dialog, auch nochmal innerlich zu sagen, kriege ich es jetzt wieder hin, auch zu sagen, ich bin selber okay. Es gibt im Coaching auch so ein schönes Modell, das heißt das Okay-Okay-Modell, wo du sagst, du bist okay und ich bin okay. Und nur wenn das beides ist, können wir eigentlich gut miteinander in den Austausch kommen.
Was ist, wenn der andere nicht okay ist? Also jemand nimmt deinen Fehler nicht an. Die Stoiker würden sagen, das ist nicht in deinem Machtbereich. Du kannst nur dich um deine Poiresis kümmern. Da musst du dann weiter mit durch.
Ja, und dann wäre auch der Punkt, dass du halt trotzdem sagst, der andere ist okay, so wie er ist, in seiner Begrenztheit in der Situation. Ne? Er kann
in seiner Nicht-Okayigkeit.
Ja, in seinem Verhalten. Ne, ist das jetzt, ich kann das als okay ansehen, weil es eben der Person nicht anders möglich ist momentan. Ich wünschte es mir anders, ne, und ich kann das vielleicht auch verbalisieren, so, ne, aber ich kann akzeptieren, dass das momentan so ist, weil ich sehe, dass die Person emotional dazu jetzt nicht in der Lage ist oder aufgrund von anderen Faktoren, die da mit reinspielen. Ne. Und genauso, dass ich eben auch sage, ich bin auch okay. Ja, das, was ich da getan habe, ist zwar nicht in Ordnung und ich sollte es nicht wiederholen, aber der wichtige Punkt ist, dass die Einsicht da ist, dass ich daran was ändern will. Ja. So, bringt uns das einem inneren, wie soll man sagen, einer inneren Absolution näher, oder ist Absolution vielleicht das falsche Wort, weil
einer Akzeptanz.
Akzeptanz vielleicht besser, ne? Weil das Absolution, das klingt so wie, ja, es ist ja gelöst, ne? Ist alles wieder gut. So, ne? Aber manchmal bleibt ja Arbeit übrig, ne? Man kann ja dann sagen, ja, das war jetzt nicht gut. Ich habe das aber nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, trotzdem muss ich es anders machen. Und bleibe dann da dran, mich zu verändern. Ne? Dann wäre es ja noch nicht zu Ende.
Vielleicht hilft uns Epiktet hier noch weiter.
Ja, dann mach mal.
Er sagt in den Lehrgesprächen 4.13 sagt er, wie ist es denn möglich, bereits ohne Fehler zu sein? Das ist unmöglich, aber so viel ist doch möglich, dass man dauernd darauf eingestellt ist, keinen Fehler zu begehen. Denn wir müssen zufrieden sein, wenn wir dadurch, dass wir in unserer Aufmerksamkeit niemals nachlassen, uns wenigstens über einige Fehler hinwegsetzen. Es ist wieder dieser Anspruch, dass man eben nicht perfekt ist, aber dass man aufmerksam bleibt,
ja,
und dadurch vielleicht ein paar Fehler weniger macht.
Ja, das ist ja das Kapitel in den Gesprächen, wo es um die Achtsamkeit geht.
Genau.
Ja, und das ist vielleicht wirklich dann auch so die Quintessenz, dass es halt im Umgang mit den eigenen Fehlern um die eigene Achtsamkeit geht. Dass mir, wenn etwas eben nicht so klappt, wie ich mir das denke, dass ich die Achtsamkeit erhöhe an diesem Punkt. Und das damit
so feine Warnlichter, die schon angehen, ne? Dass du denkst so, okay, hier stimmt was nicht. Achtsamkeit, wie du sagst, hochfahren und gucken, wie kann ich jetzt schauen, dass eben nicht dieser Fehler sich einschleicht oder dass dieses Problem wieder so eskaliert.
Ja. Ja, und du hast ja vorhin auch gesagt, ne, wenn man jetzt in einem Konflikt reingerät, dann merkt man vorher schon auch, dass man selber nicht in sich in Übereinstimmung ist. Ja, wenn wir jetzt wieder an den Telos der Stoa denken, das Leben in Übereinstimmung und dann der Erweiterung in innere Übereinstimmung und Übereinstimmung mit der Umwelt und dem Kosmos als Ganzen, merkt man ja schon, dass da eine Aufgabe besteht. Ne? Dass, wenn ich mich darum kümmere, in innerer Übereinstimmung zu sein und auch in einer äußeren Übereinstimmung, dann habe ich meinen Teil geleistet, ne? Das, was ich leisten kann. So, und ich glaube, wenn wir das alle tun und da halt auch mehr Augenmerk, mehr Achtsamkeit drauf richten, dann kann schon einiges auch besser werden.
Ja, und was ich eben auch einen wichtigen Aspekt finde, ist diese Bereitschaft, nochmal zurück zu Marc Aurel am Anfang, das als Learning Opportunity, würde man heute sagen, als Möglichkeit zu wachsen zu sehen, als wirklich zu sagen, ich finde nicht, dass sich das sofort aufdrängt, mit meisten Fehlern macht man ja lieber die Augen zu und guckt schnell weiter, aber dass man wirklich das Ding nochmal anguckt und sagt, da habe ich jetzt wirklich eine Chance, was zu lernen aus der Situation. Ich habe da mal im Podcast von Daniel Kahneman, dem Wirtschaftsnobelpreisträger, mit Adam Grant, den ich ja sehr verehre, finde ich ganz toll, diesen Verhaltenspsychologen aus den USA. Und die haben mal ein Podcastgespräch gehabt, wo Kahneman gesagt hat, ich habe wirklich geradezu eine Freude daran, Fehler zu machen, weil das die einzigen Möglichkeiten sind, in denen ich sicher weiß, dass ich etwas Neues gelernt habe.
Ja, ja, ja.
Bewundernswert, diese Einstellung zu haben, finde ich. Inspirierend.
Ja, ich meine, das ist so ähnlich wie die Einsicht, wenn ich was lernen will, muss ich mich erstmal dazu bekennen, dass ich nicht Wissen habe, sonst kann ich nichts mehr lernen. Und genauso ist es dann beim Wachstum auch, ne, dass ich eben mir eingestehe, dass ich eben bestimmte Dinge einfach noch nicht kann oder noch nicht erreicht habe für mich. Und dann kann es weitergehen. Und das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, sich in diesen Situationen, in denen man merkt, oh, jetzt hat es richtig gescheppert, das als Ausdruck dieser Fähigkeit und dieser Möglichkeit eines weiteren Lernens und Voranschreitens im Leben zu sehen.
Ja, es ist halt toll, den Fokus darauf zu setzen, statt auf diese Außenwahrnehmung, das ist jetzt peinlich, was denken die Leute und so weiter, sondern wirklich den Fokus auf dieses, was bringt mir das jetzt oder wie kann ich daran wachsen?
Also man könnte aus stoischer Perspektive eigentlich so formulieren, der Kosmos hat es geschafft, durch eine passende Konstellation um mich herum eine Verhaltensweise in mir sichtbar zu machen, die angelegt ist, aber nur darauf gewartet hat, dass der passende Kontext mal kommt. Und jetzt obliegt es mir, da zu schauen, ob ich finde, dass das die passende Verhaltensweise bleiben soll oder ob ich sage, wenn diese Kontexte wieder passieren, würde ich gerne eigentlich mich anders verhalten können.
Ja.
Und wenn das mein innerer Wunsch ist, dann kann ich daran auch was tun. Man kann daran wachsen, sodass, wenn das nächste Mal dieser Kontext entsteht, ich anders reagieren kann. Bis der Kosmos sich wieder was Neues einfallen lässt und mich wieder in einen neuen Kontext einlädt.
Herauszufordern,
ja. Indem er mir aufzeigt, dass das nächste Scheppern schon wieder angelegt ist.
Ja, und so geht's immer voran.
Genau, ja. Ja, meinst du, wir haben unsere Frage, inwiefern der Stoizismus uns da was anbietet zum Thema Vergebung, Erbarmen oder Umgang mit sich selber bei Unzulänglichkeit gefunden?
Das würde ich bejahen. Also ich finde, da ist eine Menge, mit dem man gut arbeiten kann und ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat da draußen.
Ja, dann harren wir alle mal der nächsten Situation, wo uns wieder vorgeführt wird, dass wir noch viel vor uns haben. Und dann sage ich für heute bis bald, sofern das Schicksal es zulassen wird.
Ciao.
Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zucker.